Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Herzlich willkommen bei Think Different, Think AI. Heute mit einer Top-Special-News-Folge. Naja, News. Also Jens und ich haben uns überlegt, Jens ist auch übrigens wieder bei mir. Hallo Jens.
Hallo Marc.
Wir haben uns überlegt, dass wir ab und an über aktuelle Dinge sprechen. Weil wir uns gesagt haben, wenn wir das sonst in Folgen so einweben, dann wird das diesen neuen Themen manchmal gar nicht so gerecht. Und darum soll es heute mal um Dinge gehen, die in der AI-Welt die letzten Tage und Wochen passiert sind, die uns beeindrucken. Und ich sag mal, heute war auch ein Thema, da kommen wir nachher zu, sonst passt zur Dramaturgie nicht. Das hat mich einerseits erstaunt und andererseits auch, zumindest mal nachdenklich gemacht. Aber lass uns mal mit den schönen Dingen anfangen. Was fällt dir denn ein, wenn ich zu dir sage, du, Jens, erzähl doch mal, was ist denn Cooles die letzte Zeit passiert in Sachen AI?
Es gibt ja bei AI immer wieder die Diskussion darüber, ist es eigentlich gut, was ist da für die Menschheit, ist das nicht nur Quatsch, ist das nicht nur eine Spielerei, brauchen das nicht nur Programmierer, kann ich da tolle Videos mitmachen? Und dann gibt es immer wieder diese ein, zwei kleine News, die einfach rausstechen aus dem, schick mir mal einen neuen Workflow, ich bin der beste Prompter auf der Welt oder irgendwas anderes.
Ich bin eine Hirnzelle, die Doom spielt, ja.
Genau, solche Sachen, ne? Die einfach wirklich, ich meine, das war auch beeindruckend, muss man sagen, ja, aber die tatsächlich super beeindruckend war, ne? Und zwar ist es, glaube ich, in Australien gewesen, irgendein Tech-Unternehmer hat tatsächlich
mit ChatGPT
Krebsforschung betrieben an seinem Hund in diesem Fall, ne, um einen Krebsimpfstoff, aber korrigiere mich, vielleicht hast du es noch weitergelesen, aber einen Krebsimpfstoff zu entwickeln und das alles für $3,000 insgesamt, um seinen Hund zu heilen.
Ja genau, er hat das gemacht, nicht um Tierexperimente zu machen, sondern hat quasi irgendwie DNA seines Hundes sequenzieren lassen, dann hat man das als Textrückmeldung, da habe ich schon verschiedene Projekte gesehen, ja, wo Menschen ihre DNA sequenzieren lassen, dann bekommen sie vom Labor auch so eine Art Textdatei, die quasi die DNA dann irgendwie in ihrer Kombination aus Buchstaben irgendwie darstellt und dann geben die das den LLM-Systemen dieser Welt und lassen nach Pattern suchen und finden dann tatsächlich Informationen über irgendwelche Erbkrankheiten oder so ein Kram, wo ich dann denke, okay, da sind wir wieder beim Thema, ja, KI kann nicht nur Programmiersprachen, KI kann irgendwie alles, wo Buchstaben und Zahlen drin sind, die irgendwas geben. Wo man aber bei den Dingern immer sagen kann, okay, gut, was hat er wohl gefunden? Scheint dieser nette Mensch es damit geschafft zu haben, seinen Hund von Krebs zu heilen. Hallo?
Das ist abgefahren. Und ich meine, dann müssen wir uns mal an die Anfangszeit dieser ChatGPT-Phase und sowas erinnern, wo man darüber gesprochen hat, dass Programmieren, also dass Englisch die letzte Programmiersprache sein wird, die wir lernen müssen. Ja? Jetzt ist gefühlt Sprache das Letzte, was wir überhaupt lernen müssen. Also ich muss noch niemals mein Medizinstudium haben, Multimilliarden Forschungsinstitute haben, um gewisse Zellen zu analysieren, Impfstoffe, Heilungsmittel zu entwickeln. Anscheinend können wir das jetzt zu Hause mit ein paar Dollar Vibe-coden. Und ich würde mal sagen, wenn noch jemand nach dem Sinn von KI gefragt hat und warum beide uns das so fasziniert, dieses Thema, dann ist das eine Nachricht, die da definitiv aber sowas von einem Stempel drunter setzt, dass es wirklich helfen kann, wenn wir es vernünftig einsetzen, da war ich echt baff, ehrlicherweise, ne, als ich das gelesen habe.
Wobei man natürlich jetzt auch dazu sagen muss, ich glaube, die Lösung ist jetzt nicht, auch wenn sich das vielleicht jetzt erstmal so anhört, wenn jemand unter einer derartigen Krankheit leidet, nach dem Motto, ja gut, ich hole mir jetzt bei irgendeiner DNA-Butze die Sequenzierung meiner DNA, schmeiße das in ChatGPT und werde geheilt. Ich glaube, so weit sind wir dann auch noch nicht, auch wenn ich nicht keine Ahnung habe, wie weit Hund von Mensch an dieser Stelle entfernt ist, aber wir wissen ja alle, es gibt unterschiedliche Krebsarten und vielleicht hat er auch ein bisschen Glück gehabt, ja, keine Ahnung.
Vielleicht irgendwas auch immer.
Aber allein die Tatsache, dass das jetzt quasi auch anfängt, Medizin im Hausgebrauch, finde ich schon spannend, ja?
Also Vibe-Medizining oder wie wird auch immer dann dieser Berufsfeld?
Ja, da bekommt das Thema, ich bin Heimmediziner mit Dr. Google eine ganz neue Bedeutung.
Total.
Okay. Ja. Vielleicht kann man das auch auf Heilpraktiker werden, ja? Ist egal, Entschuldigung, ich möchte ja nicht mich urteilen. Was ich cool fand, du hattest es damals in irgendeiner Podcast-Folge schon mal grob angedeutet gehabt. Ich würde es trotzdem noch mal erwähnen, weil das ganz viel Stilblüten gemacht hat. Wie hieß der Kollege, der dieses Auto...
Research? Kapati.
Auto Research. Ja. Wie heißt er?
Kapati.
Ja, ich denke immer Karate. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, mein Fehler. Das hat ja auch ganz viele Stilblüten getrieben. Ja, zum einen ist das Ding ja quasi in der Lage, LLM-Systeme dazu zu bringen, selbst zu trainieren. Also wie kriege ich mein LLM-System besser? War ja auch mal so frei und habe das mal als Idee genommen, um wie kriege ich Skills besser, dass ich sage, okay, ich habe hier ein kleines GitHub-Repository nach dem Motto, hast ein Skill, schmeiß es durch und das Ding versucht mit Hypothesen herauszukriegen, ob es nicht immer besser werden kann, schreibt dir Berichte und so ein Kram. Aber das ist ja nicht nur nach dem Motto, oh, der Marc hat sich jetzt was mit Skills einfallen lassen, sondern das gibt's ja für andere Dinge, ne? Sowas wie hier mach irgendwelche Studien.
Alles. Also im Prinzip ist es ja so, dass...
Programmcode, genau. Keine Ahnung was. Ja, ja. Ne? Also die Erfindung des ewigen Loops.
Genau. Also eigentlich hat er im Prinzip einen echten Researcher erfunden, der selbstständig Hypothesen entwickelt und dann ein Ziel verfolgt. Zum Beispiel schreib ein Modell für eine gewisse Lösung, die ich brauche und versuche das Modell so Token optimiert wie möglich zu bauen und dann würde dieses Ding halt einfach loslaufen. Dann würde Hypothesen erstellen, wie man das machen könnte und würde das dann so weit führen, bis das zu Ende geführt wird. Und das ist natürlich ein total interessanter Aspekt, ne? Weil dieses nicht nur noch etwas einmalig anzustoßen und dann vielleicht hinterher wieder nachzuschärfen, sondern dass etwas losläuft, selbstständig auf dem Weg Hypothesen validiert, falsifiziert, neu entwickelt und dadurch hinterher zu einem besseren Ergebnis kommt. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel zu der bisherigen Anwendung, wenn ich einfach nur etwas prompte und selber als Mensch eingreife, um die Prompt zu schärfen, das sogenannte Prompt Engineering, auch das Context Engineering, was dann zwischendurch auftauchte, ne, was im Prinzip nichts anderes war, als noch zusätzlichen Kontext zu einem Prompt zu liefern, ja, was dann so ein bisschen in dieser Skill-Thematik geendet ist, ne, dass ich sage, ein Skill ist dann eigentlich ein manifestiertes Context Engineering, was ich dann gemacht habe, das ist dann ein Skill, den ich zusammengefasst habe in dem Moment, ja, ist das jetzt wirklich so, dass ich sage, durch dieses Auto-Research-Feature, was er da online gestellt hat. Und das sind, glaube ich, 630 Zeilen Code oder sowas gewesen, ne? Die Python-Code, den er da geschrieben hat, ne? Die im Prinzip das Thema anstoßen, also nicht viel. Er hat wahrscheinlich auch mit KI-Hilfe geschrieben. Aber das ist einfach auch wieder so ein Ding, wo ich sage, wir haben 2026, also wir hatten gerade diese eine Nachricht, dann diese Nachricht, ne? Und da waren ja noch zwei andere Sachen dieses Jahr dabei. Und wir sind Mitte März, ne? Also das heißt, wir haben da noch nicht viel von diesem Jahr erlebt und wir hatten in einer Folge schon drüber geredet. Das ist im Prinzip, wir sind jetzt im Zeitalter der Agenten angekommen.
Ein Punkt, den ich teilweise erst lustig und dann auch ein bisschen, nicht beängstigend, aber erschreckend fand, war das mit Unity, mit dem hier Tennisspieler. Weil ich am Plus gesehen hat, ja, es gab einen Unity-Roboter, glaube ich, es war Unity, den haben sie auf einen Tennis-Court gestellt und der hat mit jemandem Tennis gespielt. Und das ist auch qualifiziert, verifiziert, sichergestellt, wie auch immer, dass das kein CGI war und dass es kein Remote-Control war. Der war jetzt nicht schnell, ja, also ich sag mal, den Bäcker-Hechtsprung, den hat er, glaube ich, nicht hingekriegt, aber naja, also es geht halt los und die Dinger können irgendwie auch hier Sachen, ich meine, Grüße gehen an meinen Chef, ja, der immer gesagt hat, nach dem Motto, ja, bis mal Roboter vielleicht mal eine Leiter hochgehen können. Ich habe so manchmal das Gefühl, wir werden die Leiter dieses Jahr noch sehen. Es ist erstaunlich. Hast du noch einen Punkt, den du irgendwie...
Ja, also wir sitzen ja diesmal gegenüber, das war Marc schon ein neues Video noch zeigen können, wo ich ja heute drüber gestolpert bin, was das Thema auch wieder... Vielleicht Technologieoffenheit, was wir letztes Mal auch schon mal in einer Folge hatten, in Richtung China zum Beispiel auch wieder zeigt. Ja? Also da habe ich heute Videos gesehen, wie da Roboter einfach schon mal über die Straße laufen, um die natürlich in einer Live-Umgebung zu testen. Bevor hier ein Roboter über irgendeine deutsche Straße läuft, da müssen sehr, sehr viele Sicherheitsvoraussetzungen geschaffen werden. Dass es
das ist ja eine Vereinbarung, gibt's ja, da schon genau. Was, ja? Also in Deutschland war ja der Tesla-Bot, ne? Da hat er hier Popcorn, war das in München oder Berlin? Ich glaube in München, ne? Da hat er Popcorn verteilt. Ja. Also nicht laufend hinterm Stand.
Und aber hier ist es dann zum Beispiel auch, na klar ist die Straße auch so ein bisschen abgesperrt, ne, aber trotzdem läuft da rum normaler Verkehr, ne, und du siehst in diesem Video die verschiedenen Roboter, die in China produziert werden, wie sie dann über diese Straße laufen. Das ist natürlich aus einer Forschungssicht, ne, und einer Entwicklungssicht total wertvolle Daten, die ich dann in so einer Situation sammle, wenn ich halt nicht nur in so einer Laborsituation bin, weil da kommt es dann halt genauso, wie wir das jetzt beim autonomen Fahren immer wieder gesehen haben, zu unvorhergesehenen Situationen, wo man als Forscher dann eben sehen kann, wo haben wir vielleicht noch nicht dran gedacht, was können unsere Modelle, die da im Prinzip die Welt verstehen wollen, noch nicht so richtig verstehen.
Wir hatten ja als Teaser am Anfang das Thema, dass es etwas gab, wo ich dachte, das hat mich nachdenklich gestimmt und erfreut. Passt das auch mit den Robotern und echter Welt ganz zu? Vielleicht mal von hinten rum aufgezäumt. Ja, wir kennen alle vielleicht Nvidia Omniverse, wo sie Roboter in virtuellen Umgebungen trainieren. Und es gab ja irgendwie eine Veranstaltung, ich weiß gar nicht, wie die gerade heißt, ne? Da hat hier, oh Gott, wie heißt denn der Kollege? Wer ist der Kollege, der von Nvidia, ich sag mal, der Chef ist, ja?
Der Jensen. Der Jensen Huang.
Ja, hast du wahrscheinlich korrekt ausgesprochen. Der hatte auf seiner Keynote unter anderem gezeigt den Schneemann von Elsa aus dem Disney-Film, der dann quasi aus Robotik auf die Bühne kam und mit Gesichtsmimik und so gearbeitet hat und er darüber sprach nach dem Motto, okay, wenn irgendwann mal in Disneyland die alle so rumlaufen und der Schneemann ihn dann so Dinge gefragt, was, wer bist du denn? Und er so sinngemäß, ich bin der, der hier die Chips baut für dich. Einfach mal klar erklärt, wer hier der Chef im Ring ist, ne? Okay, sei mal dahingestellt. Aber das ist gar nicht das Thema, weswegen ich dich dazu nochmal genötigt habe, heute mit mir eine Folge aufzunehmen, sondern das Thema OpenClaw. OpenClaw, ja, nein, keine Sorge, kein Clickbait. Ich muss zugeben, die Folgen sind gut gelaufen, wo wir über OpenClaw oder wie das Ding in der Historie immer so hieß. Zwischenzeitlich hat ja auch Maultbook, wurde ja aufgekauft von Facebook, ja, im Grunde kein Social Media, aber ja. Hauptsache, wir gehen nochmal auf den Hype drauf, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Hat Nvidia etwas gemacht, das mich echt sprachlos gemacht hat? Vielleicht bevor wir da drauf eingehen, was die gemacht haben, so viel haben wir schon gesagt, hat was mit OpenClaw zu tun. OpenClaw ist noch gar nicht so alt, ne? Der Peter hat das irgendwie im Dezember irgendwie auch angefangen mit Vibe Coding. Dann ging das im Januar durch die Decke. Wir haben ja auch davon berichtet. Du hast ja auch mittlerweile so eine Grabbe, ein OpenClaw, wie er mittlerweile heißt, installiert. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es immer spannend. Ich habe ja auch einen. Ich finde das schön mit ihm rumzuhantieren. Ich finde es lustig, wie er manchmal, also ich sag eher, ja, wie er manchmal der Meinung ist, du, ich habe doch jetzt 2 Stunden gearbeitet und es waren nur 10 Minuten, ja. Aber ich dachte immer so, okay, das ist interessant, beschäftige ich damit, ja, wir hatten das Thema mit Skills, dass Menschen vielleicht aufschreiben sollten, wie sie arbeiten, damit Agenten das eventuell unterstützen können oder wie auch immer. Ja, und jetzt kam der Kollege auf die Bühne und hat quasi eine OpenClaw-Version von Nvidia vorgestellt. Die heißt, wie heißt die?
NeoClaw.
NeoClaw, ja. Läuft auch irgendwie nur auf Geräten mit Nvidia-Grafikkarten und hat ein Modell von denen und kann umschalten zwischen einem Lokalmodell und deren Cloud-Modell. Das ist ja alles süß und schön, ja, aber mich hat halt echt geflasht, dass eine Firma jetzt hingeht, dir quasi einen Grund gibt zu sagen, warum du, das kann ich mir gar nicht vorstellen, warum du das nicht installierst, weil jetzt gibt's das, ich sag jetzt mal, in gut, günstig und sicher. Und jetzt ist jeder in der Lage, jede Firma in der Lage, sich das anzuschauen und zu sagen, okay, ich gehe hier auf irgendein Open-Source-Modell, nichts gegen Open-Source ist cool, Open-Source geht ja auch gerade echt durch die Decke, durch KI. Aber du kriegst jetzt was in der Hand, dessen Potenzial und dessen Möglichkeiten mich heute Morgen beschäftigt haben, weil nicht, weil ich Angst vor der Zukunft habe, sondern weil ich geflasht bin von der Frage, was heißt denn das? Was bedeutet denn das? Mhm. Ja, was haben Sie uns denn da vorgestellt? Ich meine, er sprach ja auch von Agentic OS, ne? Also nach dem Motto, das, was Windows war für Webbrowser und so ein Kram, ist halt jetzt hier ihr NanoClaw für Agentic. Gut, sagt jeder von sich, ist klar, ne? Amerikanische Firmen. Amerikaner haben ja gefühlt in der Muttermilch schon das Thema It's Amazing und Wonderful und keine Ahnung was. Nee, Wonderful war nicht Spanier. Ist egal. Nee, man, ist auch Schnuppe, bevor ich mir im Kopf und Kragen rede. Was haben Sie denn da jetzt gezeigt? Also, was hat er denn gesagt auf der Bühne, was wir da jetzt also, so von ihm Schönes kriegen?
Erstmal hat er einen Satz gesagt, der, glaube ich, noch ein weiteres Beben einfach auch ausgelöst hatte. Er hat gesagt, nicht nur, dass diese Chance, wie du es beschrieben hast, dass jede Firma sich jetzt mit dem Thema beschäftigen kann. Er sagte, jede Firma muss eine Open-Claw-Strategie haben. Ja, und was er damit sagt, ist, nicht jede Firma, was wir vor kurzem noch gedacht haben, muss eine sogenannte AI-Strategie haben, ja, sondern wir gehen jetzt darüber hinaus, dass wir sagen, wir müssen noch nicht mal mehr eine rein Agentic, in dem Sinne, dass ein agentischer KI-Bot, den ich geschaffen habe, in einem gewissen Themenfeld unterwegs ist, sondern wenn ich von einer Open-Claw-Strategie rede, und wir haben schon häufiger darüber geredet, dass diese Dinger durchaus Sachen machen, die überraschend sind teilweise in ihrer Lösungsfindung. Ja. Dann reden wir darüber, dass wir sagen, jede Firma muss sich damit beschäftigen, dass sie Player, digitale Player einstellen muss, die gewisser Art überraschende Dinge tun werden, Lösungsfindung anstreben werden, die wir nicht hundertprozentig kontrollieren können. Und was er dann heute gesagt hat, macht euch keine Sorgen. Wir bieten euch die Infrastruktur und wir haben OpenClaw so angepasst, dass ihr ohne Sorge vor Verlust eurer Daten, eurer sensiblen Informationen, diese Sachen ab jetzt quasi einsetzen könnt in eurem Firmenkontext. Also das, was wir quasi noch sehen, dass es im Prinzip ein paar private OpenClaw-Installationen dann gibt.
Ein paar ist gut, wir hatten es ja davon, ne? Okay. China Volkssport und so, ja.
Aber dann meistens in kleinen Umsetzungsfällen und tatsächlich auch mit finanziellen Erfolg, ne? Und nicht geringen finanziellen Erfolg teilweise, aber halt noch nicht in so einem Firmenkontext. Also wir beide, das ist, glaube ich, das Überraschende, wir beide hätten uns wahrscheinlich gestern noch nicht vorstellen können, dass wir vielleicht in der nächsten Woche intensiver darüber nachdenken müssen, wie wir auch bei uns im Umfeld eine Open-Claw-Strategie fahren. Ich habe noch keine Ahnung, wie das aussehen wird, ehrlicherweise.
Ja? Nee, Ahnung auch nicht. Ja. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe da schon total den Plan im Kopf. Ich weiß, dass so Themen existieren, wie kann man jetzt beispielsweise auch mit Open-Source-Modellen oder auch mit Open-Source-Entwicklungen sowas wie Cowork firmentauglich hinstellen, weil das gibt's zwar von Anthropic, das hat man vielleicht keinen Anthropic-Vertrag, dann gibt das vielleicht irgendwann von Microsoft. Ja, schöne Grüße gehen an den E7-Vertrag, da ist auch mal ein bisschen Geld mit verbunden. Ja, für die, die es nicht wissen, Microsoft hat das Lizenzmodell angekündigt zu ändern. Ja, es gab früher Lizenznummern, ich bin kein Experte für Lizenzen, ja, aber früher ist das Ding irgendwie E5, jetzt heißt es E7 und nicht nur ist die Zahl größer geworden, ist auch teurer geworden. Ja, schöne Grüße gehen nach Redmond. Jetzt stehst du natürlich da und triffst gleichzeitig auch Menschen, die sagen, du pass mal Obacht, jetzt mal egal, wie groß die eigene Firma ist oder nicht, ja, aber wenn jemand eine Microsoft-Strategie hat, dann ist auch immer das Rufen nach sowas wie Copilot-Lizenzen immer sehr schnell, sehr laut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie eure Erfahrungen bei Copilot sind. Meine sind jetzt, also persönlich finde ich jetzt Copilot, es ist halt nett, aber wenn ich mir überlege, was Copilot kostet, finde ich das schwierig, ja, persönliche Meinung. Aber wenn ich jetzt sehe, dass die das da rausbringen und das wirft schon in meiner Gedankenwelt einiges über den Haufen, weil auf einmal ist sowas wie das eigene Cowork, das man hinstellt, vielleicht ein Frontend dafür, dass Menschen das Interface kriegen, ja, oder das, vielleicht wird das auch in Zukunft über Teams und Telegram gehen, so wie wir es von OpenClaw per se auch kennen. Aber es wird halt jetzt ein Punkt sein, wo sich eine Firma nicht mehr verschließen kann und sich explizit mit der Frage beschäftigen muss, wie integriere ich das? Wie binde ich das an? Und auch, wie gehe ich mit Skills um? Ja, also ich sag mal, wie befähige ich meine Organisation, egal ob sie klein oder groß ist, schreibe auf, was du tust, tue, was du aufgeschrieben hast, halte das nach, mit welchem Prozess pflege ich das, wie stelle ich sicher, dass Skills distributiert werden können. Jetzt okay, wenn Skills zentral sind, dann ist es natürlich auch schön, wenn OpenClaw, ich sag jetzt mal, oder NanoClaw dann zentraler gelegen ist, dann gibt es da vielleicht Lösungen, aber ich glaube, da ist sowohl Konzeptionsarbeit als auch Implementierungsaufwand, sich zu überlegen, wie richte ich das alles ein, weil spätestens nachdem habe ich einen weiteren Grund, abgesehen von Geld, dass ich nicht wahrscheinlich gut fahre, wenn ich jedem einen Copiloten in Zukunft auf den Tisch lege oder ein Claude Code, was eh nicht jeder Mensch braucht, vielleicht Entwickler, ja, also ich meine, es gibt bestimmt immer Sonderfälle, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das wirbelt dieses ganze Spiel durcheinander. Und als du eben gesagt hast, und dann hört auch mein Sprechdurchfall hoffentlich gleich auf, ich höre mich ja selbst gerne reden, ne? Das hat bei Podcast hat das angefangen, dass ich kein Problem mehr habe, mich selbst zu hören, ja, von der Seite, egal. Ich verliere jetzt auch noch fast den Faden. Aber das, ich habe meinen Faden verloren.
Nicht stimmt.
Jens, Jens muss mal einspringen, ja? Vielleicht fällt noch gleich wieder ein.
Ich spring gerne ein. Weil während du so erzählt hast, dachte ich so, also diese Geschwindigkeitszunahme, diese Entscheidungen, die man treffen muss, in einem Deutschland, wo wir noch drüber nachdenken, in der einen oder anderen Verwaltung Faxe abzuschaffen. Ja, also das ist halt einfach so.
Fax-GPT, ich habe es erwähnt, das gibt es wirklich. Du schickst eine Frage hin und du kriegst es zurück und es wird irgendwie, glaube ich, nach Seiten bezahlt oder sowas. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber hallo?
Ja, es ist ein bisschen verrückt. Ne? Also ich glaube, das ist noch so ein Thema. Ich habe mich mit einem Kollegen auch diese Woche unterhalten, der übers Wochenende eine kleine Applikation zu Hause entwickelt hat, ne? Der eigentlich Designer vom Herzen ist, der hat jetzt was gebaut, ne? Und der sagte, dass dadurch, dass er es getan hat, nicht, dass er es nachgelesen hat, nicht, dass er es in einem Podcast gehört hat, sondern dadurch, dass er es das erste Mal getan hat, ist ihm erst klar geworden, was da eigentlich passiert. Und da reden wir jetzt eigentlich eher über so eine Coding-Erfahrung, ne, wo weit gecodet worden ist, ne, wo Sachen vollendet worden sind, ne, und er kennt sich ein bisschen aus, ne, aber trotzdem durch diesen Moment des selber Hand ans Legen in diesem Fall, wird einem eigentlich klarer, was da passiert. Und das ist das Ding, was wir beide ja häufiger mal diskutieren, ne, und auch euch immer wieder ans Herz legen, probiert die Sachen ruhig aus, ne? Probiert die in sicheren Umfeldern aus, nehmt euch auch eine KI, wenn ihr mal manche Installationen machen wollt, lasst euch erklären, was da passiert im Hintergrund, auch wenn manche Fachbegriffe nicht gut sind, weil ich glaube, diese Fähigkeit, die müssen wir als Mensch zeigen und die müssen wir als Unternehmen zeigen, experimentierfreudiger zu sein, um zu verstehen, was da passiert. Ja, weil die Geschwindigkeit lässt nicht zu, dass wir es jetzt mal platt gesagt in DIN-Normen reinkippen können, weil da ist die DIN-Norm geschrieben, da ist das Thema schon wieder tot und vorbei und eigentlich gar nicht mehr wichtig in dem Moment. Und ich glaube, das muss irgendwie die Zunahme der Geschwindigkeit, die wir in anderen Ländern sehen, und wir haben es ausreichend diskutiert, es muss trotzdem sicher sein, es muss trotzdem Datenschutzaspekte haben. Natürlich will ich keine Roboter in meiner Wohnung haben, die noch nicht sicherheitsgetestet sind, wo vielleicht auch noch Leute remote irgendwo im Hintergrund sitzen und dann in mein Schlafzimmer reingucken können. All diese Sachen will ich natürlich hier nicht haben, aber wir müssen trotzdem irgendwie lernen, diese Zunahme der Geschwindigkeit quasi irgendwie noch bewältigen zu können.
Mir sind wieder ein paar Sachen eingefallen. Keine Ahnung, ob das die Sachen waren, die ich vorhin erzählen wollte. Aber während du gesprochen hast, ich erinnere mich, da war eine große amerikanische Firma im Haus und hat versucht, eine Orchestrierungsschicht da zu bieten, ja, nach dem Motto, guck mal, wie toll, Orchestrierungsschichten, ne, ganz wichtig für Agenten. Das passt vielleicht so in die Zeit von Agentic AI, aber in Zeiten von OpenClaw passt das so gefühlt gar nicht mehr rein. Mhm. Da haben die so gar keine Antwort drauf. Das finde ich das eine. Das zweite, wie gesagt, was du auch sagtest, das Thema, man versucht in Deutschland, und da möchte ich überhaupt nicht sagen, das ist doof, weil ich beschäftige mich mit der Frage ja auch, weil es hat ja auch alles seinen Grund, ja. Je nachdem, womit du dein Geld verdienst, haben ja auch Menschen einen gewissen Anspruch und du bist gesetzlich verpflichtet und willst natürlich auch einen gewissen Anspruch Genüge tragen, damit nicht irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren. Das heißt, es muss nachvollziehbar sein, protokollierbar sein, ja. Das heißt, als ich mich jetzt letztens beschäftigt habe mit, wie legt man denn Skills ab, habe ich gesagt, na gut, okay, pass mal Obacht, was muss denn so ein Skill mitbringen? Okay, er muss so eine Art Dokumentenlenkung haben, ne? Wer hat es erzeugt, werden wurde es geupgedatet, es muss so ein bisschen Self-Check haben, dass, wenn man den Skill in einem KI-System ausführt, dass man dem KI-System quasi die Möglichkeit gibt zu prüfen, ob der Skill für das KI-System optimiert ist, ne? Wenn ich jetzt einen Skill in Gemini ausführe, in OpenAI, in oder in Anthropic-Modellen, kann es ja sein, dass der Skill sagt, du pass mal Obacht, also dass das Ergebnis nicht passt, dass du die Möglichkeit hast, das zu validieren, ne? Das, weil du ja nicht jedem Modell hinterherrennen kannst, nur weil es eine neue Version gibt. Und mit den ganzen Sachen beschäftigt sich, ne? Wie verteile ich die? Wie sorge ich dafür, dass Menschen das aktuell haben? Wie sorge ich dafür, dass Menschen das nutzen? So, und jetzt kommt auf einmal ein Video um die Ecke und sagt, du pass mal Obacht, ich habe hier einen neuen Player für dich, den hast du die ganze Zeit so als Open Source, wie gesagt, nichts gegen Open Source, abgetan, und jetzt gibt's das quasi in etwas, ja, verlässlicher. Vielleicht musst du dir noch Gedanken machen um irgendwelche Compliance-Dinger. Das hatten sie irgendwie auch was erwähnt, muss ich mir nochmal anschauen. Aber das kriegst du jetzt gefühlt hin. Alleine aus der Tatsache, weil es jetzt greifbarer wird. Und dann stehst du schon wieder da und bist, und da muss ich mir jetzt ehrlich mal selbst auf die Schulter klopfen, dass ich nicht damals, als nachdem N8N abgedankt wurde bei mir sinngemäß für irgendwelche Agentic-Lösungen, sofort gesagt habe, okay, alles muss hier ganz speziell auf diesen Hash-Roll zugeschnitten sein, sondern MCP-First, Skill-Datenbanken, Markdown-basierte Dokumenten und nicht immer von Word und Excel kommend und so. Weil das sind jetzt im Grunde Grundlagen, die werden durch OpenClaw nicht obsolet, aber noch viel mehr gefordert, weil das Ding ja auch, ich sag mal, Rechenleistung verbraucht, egal ob lokale Modelle, Remote-Modelle oder sonst was. Wenn wir sowas in Firmen sehen, dann wird auch das Ding dann am besten sein, wenn Daten effizient zur Verfügung stehen, wenn es gut integriert wird. Und ich bin mir, wenn mich heute Abend einer fragen würde, Grüße gehen in die Informationssicherheit raus, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht noch dieses Jahr auch erste Installationen sehen werden, auch bei uns, also bei uns jetzt, bei uns in unserem professionellen Umfeld, wo wir unser Tagewerk nachgehen, weil das schlicht und ergreifend, ja, mindestens mal eine Ebene ist, um den Fragen, die wir eben genannt haben, entgegenzutreten. Wie gehe ich damit um, dass irgendwie jeder ein Co-Pilot will oder ein, hier bitte, Chat-System deiner Wahl eintragen? Und wie begleite ich Menschen auch auf die Reise, damit umzugehen? Weil das ja schon anders ist. Du wirst ja wahrscheinlich selbst auch noch was dazu sagen können. Wenn du sagst, okay, ich schreibe nicht irgendwie in ein Chatfenster und dann habe ich meine Projektliste, sondern ich schreibe dem Ding eine Mail, beziehungsweise ich schreibe mir über Telegram. Das ist schon auch vom Feeling her, vom Zeitempfinden beim Bedienen anders. Mhm.
Ja, wobei ich, wie gesagt, nicht unbedingt der größte Freund von der Texteingabe gerade bin, die wir erleben. Das ist ja wieder so, wenn du jetzt auf die Entwicklungsstufen der Interfaces schaust, ne, kommen wir ja von so Texteingabefeldern, sind dann über Maus und grafische Interfaces dazu gekommen, dass wir komplexe Anwendungen, weil wir Menschen halt visuell sind, besser bedienen können, wenn wir auch visuelle Informationen dazu haben, ne? Selbst ein Diagramm ist in einer Balkendarstellung schneller zu begreifen, als wenn ich die Zahlenreihe nur sehe, ne? Also da sind so ein paar Sachen, wo ich sage, ich glaube, es ist nicht das Ende der Fahnenstange, dass wir in Terminals arbeiten werden, ne, sondern und auch in Chatfenstern arbeiten werden, da wird das was anderes kommen. Und es ist, glaube ich, auch vielleicht auch da ein kleiner Einschub noch. Ich weiß, dass du der Markdown, dich nicht an dem Namen Liebhaber bist, ne?
Down.
Aber auch da ist natürlich das Thema, ich glaube, ich sehe auch die Zukunft, dass wir sagen, dann macht halt ein kleines Modell, was lokal installiert ist auf irgendeinem Firmenserver, macht die Übersetzungsarbeit, ne, einfach aus den durchfrostet alle alten Dateien, alle Sachen, die halt in schlechten Formaten für ein modernes LLM quasi sind oder was auch immer für ein Modell da im Hintergrund liegt, ob das LLM basiert ist oder irgendwelche Weltmodelle, die vielleicht auch noch dazukommen in Zukunft, ne, sind, die Sachen verstehen müssen, die aber rechenintensiv sind, tokenintensiv sind, die müssen natürlich, wie gesagt, dann einfach, das muss übersetzt werden. Ich muss als Mensch meiner Meinung nach nicht mehr drüber nachdenken, in welchem Format etwas ist, wenn ich das übergebe. Also dieses Zeitalter, wo ich, glaube ich, wissen musste, was ein Dateiformat ist und dass ich mir Gedanken machen müsste, für welche Software, ob das jetzt in einer PowerPoint öffentlich ist oder in einer Excel öffentlich ist oder welche Dateiendung das haben muss.
Ne?
Das muss eigentlich vorbei sein, ehrlicherweise. Weißt du, also das kommt gerade noch auf, ne? Das ist jetzt wieder durch das Markdown-Thema, kommt das ein bisschen auf, weil viele Sachen da gut funktionieren, weil jeder das versteht. Textbasierte Themen, textbasierte Interfaces können damit gut umgehen, können dann auch im textbasierten Umfeld eben auch, ne, wie früher die ASCII-Codes, können auch schöne Grafiken erzeugen in diesem MD-Format. Ne? Also ich kann mir Sachen dadurch angucken. Das ist gerade so ein bisschen in dieser Entwicklungsecke-Hype auch ein bisschen overhyped, meiner Meinung nach. Aus einer User-Experience-Ecke darf das nur eine Phase sein, wo wir uns darüber Gedanken machen, welche Formate wir quasi Token und Maschinen optimiert zur Verfügung stellen. Ich erwarte, dass das nicht mehr langfristig ein Problem sein wird, dass wir da Lösungen finden, dass es eben aus einer IT-Perspektive, aus einer KI-Perspektive optimiert dargebracht wird, ohne dass ich als Mensch das bewusst entscheiden muss.
Ich finde halt nochmal, dass wir deswegen an einem Wendepunkt sind, weil wir schlicht und ergreifend jetzt etwas haben. Weil Firmen sagen, sie müssen sich damit beschäftigen, sollen sie damit beschäftigen, können sie damit beschäftigen. Und wenn du dann ein System hast, das sinngemäß in deiner Arbeitsumgebung installiert ist, bei deinem Arbeitgeber, Zugriff hat auf die Daten deines Arbeitgebers, Zugriff hat auf die Kommunikationsmedien deines Arbeitgebers. Du im Grunde hingehen kannst und sagen kannst, du hast ja eben gesagt, Chat, ne, und das ist nicht so gut, aber jetzt stell dir vor, du kannst den jetzt quasi einladen mit Kalender, du kannst dem Tätigkeiten zuweisen über hier Aufgabenloop oder wie auch immer der ganze Kram bei den verschiedenen Systemen heißt. Und auch das Ding wäre ja im Grunde in der Lage, wenn du dann so mit so mehrschichtigen Systemen arbeiten würdest, dass du sagst, okay, gut, hier gibt's quasi so deinen Orchestrator, das ist dann quasi der Claw, vielleicht gibt's hier noch irgendwann mal Multi-User-fähig, dass mehrere Leute mit dem Ding quasi interagieren können, Aufgaben geben können, Termine oder was weiß ich was einstellen können. Und der beauftragt wieder Subclaws oder wie auch immer man die nennen mag. Ne? Der eine baut Code, der andere macht mit Nano Banana die Präsentation fertig, damit der zweite die zusammenfassen kann, weil die mittlerweile an den per Mail verschickt wurde und dann kriegt sie die Zusammenfassung, was auch immer da rauskommt oder Telefonsupport macht oder keine Ahnung was. Das wirbelt vieles um und nochmal, ich bin echt am Grübeln, was heißt denn das? Was wird denn das bedeuten? Mhm. Und bei der Geschwindigkeit muss man auch ehrlicherweise sagen, ich meine, ne? Wann kam das raus? Also haben wir ja gerade gesagt, ne? Dezember irgendwie so ein bisschen, Januar durch die Decke. Und für alle KI-Systeme, ja, wir hatten letztens das Thema nach dem Motto, oder wir werden die Folge noch haben, so rum wird es wahrscheinlich eher sein, wo wir uns über Zeit unterhalten. Kleiner Teaser, kommt demnächst, ich weiß noch nicht wann, dass die Systeme gar nicht wissen, was ist heute eigentlich für ein Datum, die KI-Systeme. So, dann stehst du da und hast irgendwie in wenigen Wochen nicht nur Hunde von Krebs geheilt und irgendwelche selbstlernenden Dinge, sondern jetzt hast du OpenClaw und jetzt stell dir vor, du kombinierst das, ne? Jetzt gehst du hin und sagst, ich nehme meinen Skillforge und schmeiß das da drauf, jetzt gibt bestimmt noch andere. Und dann fängt das Ding nicht nur an und hat Skills, die vielleicht total toll mit Dokumentenlänge und so weiter zur Verfügung stehen, sondern die lernen vielleicht auch noch jede Nacht dazu oder jede zweite Nacht oder keine Ahnung was.
Und entdecken Sachen, an die du gar nicht gedacht hast. Also jetzt im Firmenumfeld, natürlich werden wir dann eine Situation haben, wo plötzlich dann auf einmal so eine OpenClaw-Installation bei dir in der Firma die alte Legacy Datenbank-Datei-Software-Stück entdeckt hat, wo du schon lange kein Programmierer drauf kannst, weil du nicht mehr wusstest, welche Programmiersprache das ist, und migriert es selbstständig in irgendwas anderes rein. Also solche Sachen werden dann einfach passieren, weil das ist ja das, was wir auch bei privaten OpenClaw-Installationen sehen, dass dieser Agent in diesem Fall, wenn er mit seinem Heartbeat da rumtickt und Lösung findet für Probleme, die wir ihm stellen, dass er eben dann Sachen vorbeikommt, wo er dann auch mal abbiegt, ja, und eine Lösung produziert, die du gar nicht gedacht hast, ehrlicherweise. Ne? Und das ist tatsächlich, wo ich sage, das kann ich nur zu 100% unterschreiben, was du da sagst. Ich habe da auch noch gar keine Vorstellung, was da eigentlich genau passieren wird.
Man kann also festhalten, es ist einfach spannend, es bleibt einfach spannend. Es wird auch spannend zu sehen sein, was jetzt OpenAI macht, nachdem sie mit Peter irgendwie enger zusammen sind. Man hat es ja auch bei anderen Anbietern gesehen, ja, Perplexity mit Perplexity Computer finde ich übrigens eine ganz nette Implementierung. Ja. Die macht tatsächlich Spaß, mit der zu arbeiten. Kimmy Claw ist irgendwie nicht so lustig. Der war irgendwie so ein bisschen sperrig, als ich ihn ausprobiert habe. Ja, ich habe die ganzen Abos, ja. Die gibt's immer nur für dreistellige Eurobeträge, auch immer irgendwie erschreckend manchmal. Von Gemini habe ich jetzt irgendwie noch gar nichts im Kopf, dass die da irgendwas so aktiv gezeigt haben, wobei irgendwo im Hinterkopf habe ich
Google,
zumindest
Google kommt immer irgendwie, also da bei Google darf man nie...
keine Sorgen machen, genau, ne? Weil die haben Geld, die machen das mit dem Quartalsergebnis, dann hauen die wieder was raus.
Und die waren auch in der jetzigen KI-Phase eigentlich immer die coolsten, ne? Die waren halt immer so, wo die sagten, lass die anderen noch laut werden, wir kommen einfach mit Lösungen um die Ecke, die dann den Tacken besser sind, den Tacken schneller funktionieren oder einen begeisterten Moment haben wie, guck mal, Notebook LM. Das war nie so ein Ding, das irgendwie laut rausgebrüllt worden ist. Ja? Aber es war dann einfach da und wir waren alle begeistert, als dann diese Fähigkeit war, wunderbar dynamische Podcasts generieren zu lassen von Inhalten und die sich dann anzuhören, einfach in 10 Minuten. Das war so ein Feature, das Google damals rausgehauen hat. Deshalb mache ich mir bei Google, was die Innovationskraft
definitiv
betrifft,
keine Sorgen.
Ja, da kommt was. Da kommt auf jeden Fall was.
Und das passt auch gut tatsächlich in OpenClaw, weil Google, weil du es mitbekommen hast, die haben jetzt ja für all ihre Dienste eine CLI veröffentlicht, also Command Line Interface plus MCP Server plus Skills. Das heißt, du bist jetzt in der Lage, im Grunde mit jedem Agent und auch mit OpenClaw und NanoClaw und wie die alle heißen. Ich meine, es gibt ja ganz viele Derivate, auch von anderen Herstellern, aber ich sag mal, mit Nvidia hast du ein Stein im Brett, ja, weil die haben ja durchaus auch einen Namen in der Branche und wer kennt sie nicht?
Ja,
ne?
Ja. Die haben auch 1-2 Euros in der Kriegskasse.
Habe ich gehört. So, und dann hast du jetzt zum Beispiel das wie Google auf einmal im Zugriff und kannst Notebook LM befüllen, auslesen, einfach remote. Und weil du vorhin gesagt hast, wir waren begeistert vom Podcast. Ich war jetzt ganz begeistert. Ich habe nämlich, ja, Nerd, ne, einen amerikanischen Account von Notebook LM mit der Max Edition und da hast du Cinema Video machen kannst. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur so ein Video, also nicht nur ist gut, ne? Du hast nicht nur ein Video, das quasi Folien erklärt, so hallo, hier ist das Christentum und keine Ahnung was, ne? Schöne Grüße gehen an die Religionslehrer meiner Kinder. Sondern er versucht das dann wirklich wie so ein Videodokumentationsfilm zum Beispiel zu machen und guckt nach, ob er Videosequenz im Internet dazu findet und den Rest rendert er nach und es wird mehr unterhaltsam und ja, Cinema-Video. Ja. So von der Seite auch da, ich mache mir keine Sorgen um Google. Das war auch nicht der Abgesang nach dem Motto, Google wird das nicht hinkriegen. Aber es ist erstaunlich, dass jetzt auf einmal Nvidia, ich meine, die ganze Zeit hieß es, okay, Grok bringt was raus, dann kommt Anthropic, dann kommt ChatGPT und dann kommt Gemini, also ja. Entweder Firmen oder Modelle und Reihenfolge bitte willkürlich. Und jetzt kommt einmal noch Nvidia um die Ecke und schmeißt wieder was vor die Tür. Und du denkst so, Alter, wie schnell soll das denn noch gehen? Jetzt kommt noch ein Player, der auch noch mal Geld hat. Und ich sag mal, Nvidia muss sich keine Sorgen machen, ob sie lieferfähig sind für ihre Hardware, ob sie einen Lieferanten haben für ihre Hardware, weil sie sind die Hardware.
Ja.
Ja, das ist schon puh.
Und das ist wieder so ein Ding, also auch wenn es jetzt Nvidia ist, es ist aber im Prinzip hinten der einzelne Person, Peter, der dieses Thema OpenClaw erfunden hat, der jetzt auch, also keine 3 Monate später, von einem der größten CEOs, die wir momentan haben, bezüglich der Firmengröße, ja, dann einfach so präsent gemacht wird und so in den Firmenalltag von zig Hunderttausenden Chief Technology Officers, glaube ich, gefallen ist durch das Announcement, das wir jetzt gehört haben in dieser Woche. Das ist schon erstaunlich. Und da gab es einen anderen Fall nochmal, da will ich auch noch drauf eingehen, weil wir haben ja, gucken wir so ein bisschen, dass wir die dicken Nachrichten durchgehen, die es jetzt in den letzten Wochen gab. Da war ein chinesischer Student, der hat einfach mal Mirofisch rausgebracht, ja, und hat jetzt, glaube ich, auch schon innerhalb von ein paar Tagen zigtausend Downloads auf seinem GitHub gehabt, zigtausend Stars und sowas gehabt, ist direkt irgendein Investor ist aufmerksam geworden. Der junge Mann hat einfach schon mal 4,5 Millionen Dollar bekommen dafür, das, was er gemacht hat. Und was hat er getan? Der hat im Prinzip eine Möglichkeit geschaffen, relativ einfach Millionen von Agenten zu schaffen, die in einer Simulation dann leben. Das heißt, ich kann zum Beispiel denen mitgeben, dass irgendwelche Weltereignisse passieren. Ja, wir haben jetzt gerade die aktuellen Ereignisse auf der Welt. Ja, und wie im Prinzip diese Agenten handeln dann so ein bisschen, wie Menschen vielleicht handeln würden in dem Moment. Warum macht er das? Um die Zukunft zu simulieren. Also ich kann dann eine Simulation der Zukunft machen, um bessere Voraussagen zu treffen, was denn eigentlich mögliche Ereignisse wären. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, das geht auch gerade so durch die Decke, weil das in der Kombination mit den Themen, die wir gerade beschrieben haben, da kann ich natürlich hingehen und sagen, boah, ich kann mir vielleicht vorher schon überlegen, wie ein Produkt funktioniert, wie eine Pressemitteilung irgendwo ankommt. Ich lasse das alles schon mal vorher simulieren. Ja, und ich finde das so abgefahren, das hat auch total, also hat schon wilde Stilblüten, da machen auch Leute wieder Geld, weil die setzen das dann an auf Polymarket. Polymarket ist ja so ein Markt, wo du im Prinzip alle möglichen Sachen traden kannst, da kannst du sowas wie, da gibt's dann halt so Sachen, die Leute sagen, gibt's, der eine gewinnt die Formel 1 Rennen, der andere setzt da irgendwelche Trades an, die sagen, wann ist der Krieg im Iran vorbei, wann fängt er an und all solche Sachen.
Ich habe letztens alles getradet, ein Portal gesehen, ja. Da haben sie über die Verspätung eines Zuges, kannst du auf die Verspätung von Zügen wetten.
Ja, ja.
Ja, nach dem Motto, wie spät, wie wird der ICE 809 am Montag, wie viel Verspätung wird er wohl haben in Köln? Mhm. Ja, kannst du quasi drauf wetten. Finde ich total geil, ja.
Genau. Und das jetzt in kombiniert mit diesem Mirofisch, na, stell dir nur vor, du würdest dann im Prinzip dann sagen, okay, wenn jetzt diese Nachricht, dass die Deutsche Bahn plötzlich eine Finanzspritze bekommt, das gibst du in dieses simulierte System ein, ne? Dann lässt es das halt simulieren und dann kannst du im Prinzip gucken, okay, wie würde sich der Preis in diesem Fall dann einfach entwickeln? Und wenn du dann diese Informationen hast, kannst du natürlich dann ganz gezielt im Prinzip traden. Ne? Also das ist so ein Thema, wo ich sage, auch da ist etwas, was Simples entwickelt worden ist. Der junge Mann hat, glaube ich, 10 Tage dafür gebraucht. Also ja, das ist heute schon viel, wenn er das mit Hilfe von KI auch gemacht hat. Und er hat ein mächtiges Werkzeug geschaffen, was jetzt im Prinzip in der KI-Szene schon wieder so ein weiterer Baustein ist, die neben diesen ganz anderen Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, langsam zu so einem Puzzle werden. Und Marc, du hast das im Vorgespräch gesagt, nicht mehr, ist gar nicht mehr so wichtig machen, ist irgendwann das eine Modell, das AGI-Thema, weißt du, kommt irgendwo durch ein Modell auf einmal irgendwie die Superintelligenz raus, sondern irgendwie formt sich das sehr, sagen wir mal, evolutionär gerade alles zusammen. Es entstehen an verschiedenen Stellen auf der Welt kleine Pieces, die irgendwie überall, wenn die dann zusammengewoben werden, uns immer mehr in diese Zukunft reinbringen, wo künstliche Intelligenz halt wirklich alles durchdringt und eben ein ebenbürtiges System mit uns einfach darstellt.
Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in unseren Folgen ein bisschen darüber reden, was haben wir gelernt. Mhm. Und heute möchte ich mal damit anfangen, dass ich sage, was habe ich gelernt, bevor ich dich frage, du hast Zeit zu überlegen. Und zwar ging mir, während wir gesprochen haben, tatsächlich durch den Kopf, die ganze Zeit gibt's ja diese Wette, wer ist die erste Firma, die wie viel Billionen, Millionen auch immer macht als One-Man-Company. Und mit der Veröffentlichung von OpenClaw war mir das noch nicht so bewusst, aber jetzt mit dem, dass Nvidia eingestiegen ist und den Dingen, die heute rauskamen, habe ich mir gedacht, verdammte Axt, wer sagt dir eigentlich, dass nicht das nächste so eine Art AI-Company ist, die hier Consultancy oder irgendwas anbietet, mhm, wo im Hintergrund vielleicht nur so ein, ich sag mal, keine Ahnung, Mac Mini oder so eine DJX Spark, ja, oder so steht, mit Skills, die sich jeden Abend quasi selbst verbessern.
Auto-researchen.
Die sich selbst verbessern in Form von Auto-Research, ja, die vielleicht Prognosen machen über, welche Skills kann ich gebrauchen oder wie könnte sich was weiterentwickeln, dass vielleicht, keine Ahnung, für die Community-Aspekt sagt, naja, wenn hier draußen Menschen sind, die sich mit einer Expertise auskennen könnten, die den Human in the Loop für mich spielen und das wirklich nach außen hin vielleicht gar keiner mehr arbeitet, sondern sich einfach das Ding installiert, eine Webseite vorschnallt und sagt, du, keine Ahnung, lieber Mandant, ruf an, schick Mail, kommuniziere über welchen Chat auch immer. Und hinten sitzt eigentlich nur so eine einfache Maschine mit ein bisschen Skills, ein bisschen Markdown-Dokumenten, ein bisschen Selbstlernen, ein bisschen irgendwas. Und vielleicht ist das die nächste, ja, die nächste Geschäftsidee. Sollte einer von euch, das wir hören, das machen, denkt dran, ja, wir kriegen Anteile, weil ihr habt es von uns gelernt. Aber Jens, was hast du gelernt?
Boah, das ist schwierig diesmal, weil es bei mir bleibt tatsächlich, Marc, in dieser Folge eher so ein bisschen auch ein gewachsener Respekt vor dieser Welt, in der wir uns gerade befinden, hängen, weil ich sage, diese Geschwindigkeit, und jetzt beschäftigen wir beide uns schon fast mehr als die Hälfte unseres Lebens mit digitalen Themen. Das hat sich immer schon schnell gedreht. So schnell, wie es sich jetzt dreht, das ist auch ein alter, abgewaschener Spruch. Das kann
man schon bald nicht mehr hören, ne?
Ja, es ist irgendwie, hört sich total dämlich an, ne? Aber wirklich, es ist momentan in dieser Geschwindigkeit, jetzt alleine in 2026, das macht mir zum einen natürlich Hoffnung, zum anderen aber habe ich auch einen heulen Respekt davor, weil das wirklich auch teilweise anstrengend ist, das alles noch kognitiv so zu begreifen, wo das so hingehen kann in dem Moment. Ne? Und ich glaube, wir beide haben das ja heute in dieser Folge, wir reden ja gerne und wir entwickeln auch gerne Ideen, während wir reden. Ne?
Wir reden auch gern viel, haben
wir reden auch gerne viel, ne? Aber ich glaube, das hat der ein oder andere diesmal gemerkt, wir sind da auch momentan, das mag nächste Woche wieder anders sein, ne? Aber momentan sind wir auch ein bisschen sprachlos vor, ja, Erstaunen, ob der Geschwindigkeit, die wir da sehen.
Ich finde, das ist ein guter Hinweis mit dem Erstaunen, weil man könnte immer der Meinung sein, Angst und Erstarren, aber erstens mal ist Erstarren keine Lösung, Kopf in Sand stecken war noch nie gut, und ich möchte vielleicht an der Stelle, nicht, dass wir hier die berühmtesten auf der Welt sind, aber nochmal das Feedback von einer Kollegin, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, aber trotzdem einer Kollegin sagen, die gesagt hat, sie hört unsere Podcasts sehr gern, zusammen mit ihrem Lebenspartnerin, und nach dem Motto, es gibt ihnen ein bisschen das Gefühl von, da sind Menschen, die jetzt nicht mir das Denken abnehmen oder mir sagen, alles ist gut und mir das Blau vom Himmel lügen, sondern die mir die Möglichkeit geben, mich da rein zu versetzen und sich damit zu beschäftigen und das Gefühl zu haben, nicht, ich habe eine Lösung, aber wir sind dran. Wir sind am Ball und lassen es nicht einfach nur geschehen. Jetzt ist das hier ein kleines privates Projekt, ganz klar. Und es gibt garantiert größere Podcasts, garantiert andere Influencer, jeder bespielt so sein Feld. Aber ich finde das tatsächlich sehr schön, und von der Seite fand ich das heute auch mal sehr angenehm, dass wir einfach auch mal, ja, wenn wir darüber am Grübeln sind, auch das nochmal zum Anlass nehmen, mal über ein Thema zu berichten, weil von den Neuigkeiten, wie gesagt, war allein die heutige Folge super inhaltlich gefüllt.
Ja.
So, also von der Seite bedanke ich mich wieder, Jens, schön mit dir gesprochen zu haben. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, ein Like, schreibt uns eine E-Mail, sprecht uns an, empfehlt den Podcast weiter. Ja, wir sind ja auf den verschiedensten Kanälen, auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, ja, oder zur Not auch über den Webplayer bei uns auf der Homepage. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Es wird eine spannende Zeit und ich glaube, es werden noch viele spannende Neuigkeiten kommen. Jens, danke, dass du da warst. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.